Als Predigtext hören wir auf die ersten drei Verse aus der Offenbarung, Offenbarung 1, 1 bis 3. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Morgen zusammengekommen. Und in seinem Namen treten wir in deine Gegenwart und danken dir, dass die Tür weit auf ist für uns. Danken dir, dass du uns einen Zugang schenkst zu dir, unserem Vater, zu deiner Güte, deiner Treue, deiner Liebe, deiner Heiligkeit, deinen Wegen, Plänen und Gedanken. Und jetzt kommen wir mit unserem kleinen Leben zu dir und erbitten für uns heute Morgen Orientierung, Wegweisung, Klarheit, Trost und Hilfe. Wir brauchen deine Worte, wir brauchen deine Gedanken. Und wir sagen es dir, lieber Vater, wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst und durch deinen Heiligen Geist reden und hören und aufnehmen und umsetzen segnest. Wir hoffen nicht auf uns, wir hoffen auf dich. Und wir bitten heute Morgen ganz besonders auch für die, die mit uns in diesem Gottesdienst verbunden sind, sei es, dass sie nachher die Tonträger hören, sei es, dass sie irgendwo live diesen Gottesdienst mitverfolgen, sei es unsere Kinder und Jugendlichen. Lass diesen Segenskreis nicht auf diesen Saal beschränkt sein, sondern wirke du weit darüber hinaus. Wir wollen dir herzlich danken, dass wir heute Morgen auch einstehen dürfen für unser eigenes Volk und Land. Wir bitten nicht nur darum, dass es gut weitergeht, dass uns alles irgendwie erhalten bleibt. Unsere größte Bitte ist, dass du geistlich hineinwirkst in dieses Volk und dass du das schenken magst, dass Menschen zum persönlichen Glauben an dich kommen, sich dir zuwenden und du deine Ehre kriegst. Wir denken an dein Volk und dabei ganz besonders an deine Gemeinde in deinem Volk, haben vor unserem inneren geistlichen Auge viele Geschwister, mit denen wir uns verbunden wissen in Israel, und bitten dich, dass deine Gnade über ihnen waltet, auch an diesem Tag. Danke, dass deine Gemeinde vor deinen Augen offenbar ist. Auch gerade der Teil deiner Gemeinde, der es schwer hat, der es nicht so einfach und leicht hat wie wir. Wir bitten dich um Bewahrung für die, die verfolgt, unterdrückt und belastet sind. Herr Jesus Christus, wir wollen dir, unserem Gott und Herrn, die Ehre geben. Wir wollen dir danken, dass du unser Leben erreicht hast, dass deine Gnade uns erwischt hat, dass du deine Liebe in unser Leben hinein gesenkt hast, dass du uns zu dir lässt, dass wir dich kennen. Wir rühmen dich und beten dich an. Amen.
Es ist jetzt 11:55. Nein, nicht auf Ihre Uhr. Manche wären vielleicht froh, wenn es schon so spät wäre, ja? Nein, auf der Weltuntergangsuhr in New York, der sogenannten Doomsday Clock, ist es 11:55. Man hat vor wenigen Wochen den Zeiger um eine Minute vorgerückt. Die letzten Jahre war es 11:56, jetzt ist es 11:55. Die Begründung für das Vorrücken des Zeigers lautet, die Chancen einer Katastrophe durch Atomkrieg oder Klimakatastrophe zu entgehen, seien gesunken. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, auch viele Nobelpreisträger, die diese Uhr in New York 1947 eingerichtet haben. Und interessant, als sie eingerichtet wurde, haben diese Wissenschaftler eben bei dieser Weltuntergangsuhr die Zeiger gestellt auf 11:57. Nach der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe 1949 haben sie vorgerückt auf 11:53. 1953 bei der Wasserstoffbombe auf 11:52. Als dann die Mauer 1989 gefallen ist, hat man sie wieder zurückgeschoben auf 11:17. Dann war es wieder 11:55 und mit Obama hat man gesagt, das könnte jetzt was Besseres werden, 11:56 und jetzt wieder 11:55. 5:12. Stehen wir wirklich so dicht vor dem Weltuntergang? Sagt die Bibel das auch? Gehen wir überhaupt dem Untergang entgegen? Oder gibt es nur eine kurze und heftige Krise und dann ein goldenes Zeitalter? Was kommt eigentlich auf uns zu? Was sagt die Bibel? Was sagt dieses geheimnisvoll letzte Buch der Bibel, von dem manche nichts wissen wollen und andere nicht genug davon hören können? Wir wollen uns in den Gottesdiensten, die ich mitverantworte, eben in den nächsten Monaten mit der Offenbarung beschäftigen und fangen heute an unter der Überschrift, und das ist schon seltsam, ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie gehört hätten, man spricht über die Offenbarung, dass man dann die Überschrift wählt, eigentlich ja dem Text entnommen, glückselig, wer da hört und liest. Und in diesen Gottesdiensten soll es nun nicht um reißerische Details gehen, das mag ich sowieso nicht, sondern um die großen Gedankengänge und die großen Linien in der Offenbarung. Aber allerdings bin ich auch der Meinung, dass die Offenbarung sehr wohl ihren Platz in der Gemeinde hat. Und wir können nicht über solche Dinge erst reden, wenn sie alle schon über uns hinweggegangen sind und dann sozusagen als Verkündiger im Nachhinein sagen, übrigens, die Bibel hat dazu auch was zu sagen gehabt, aber wir wollten euch das nie zumuten. Durchblick durch die Offenbarung, so lautet der erste Punkt. Und wir müssen natürlich am Anfang so ein paar allgemeine Dinge abarbeiten, um hineinzukommen in die Offenbarung. Die Offenbarung wurde geschrieben von Johannes, dem Lieblingsjünger und Apostel unseres Herrn auf der Insel Patmos. Und ich folge der Spätdatierung der Offenbarung. Das heißt, ich gehe davon aus, mit vielen anderen Auslegern auch, dass sie Mitte der 90er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts geschrieben wurde. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben es hier natürlich auch wie bei den anderen Schriften des Neuen Testaments nicht mit einem Menschenwort zu tun, sondern mit einem Gotteswort, mit einem Wort des erhöhten Herrn genau genommen. Denn wenn Sie die ersten Verse aufmerksam bei der Textlesung verfolgt haben und wenn Sie Ihre Bibel kennen, dann haben Sie schon gemerkt, dass der eigentliche Autor hier Gott ist. Denn Gott hat die Offenbarung seinem Sohn gegeben, der sie durch einen Engelboten, einen Mittler gesandt hat, an Johannes, an die sieben Gemeinden dann, über Johannes und letztlich an die Gesamtgemeinde. Eigentlich, und das ist ganz wichtig, der eigentliche Autor ist Gott selber. Was ist nun nach dem Selbstzeugnis der Offenbarung die Aufgabe des Buches? Die Antwort finden wir gleich in Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Gott will etwas zeigen. Gott will Offenbarung geben, in Wort und Bild. Das griechische Wort, das hier steht, dexai, hat auch Verwandtschaft zum hebräischen Wort ra'a. Das heißt, Gott will etwas sichtbar machen. Gott will etwas offenbaren. Gott will etwas zeigen. Was will Gott zeigen? Was bald geschehen muss. Das will Gott zeigen. Das ist Aufgabe des Buches. Bald geschehen muss natürlich vom historischen Standpunkt des Johannes aus gesehen. Also bald geschehen muss, Zukunftsprophetie, vom Jahr, sagen wir mal, 95 nach Christus aus gesehen. Dieses Wort bald bedeutet aber nicht, dass es sofort schnell geschieht, sondern es bedeutet, dass es in den Tagen des Johannes beginnt, sich fortlaufend entwickelt und dann in einer schnellen, konzentrierten, kulminierten Bewegung kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi seine Vollerfüllung finden wird. Die Offenbarung ist also ein futuristisches Buch, ein Buch, das die Zukunft prophezeit. Aber zu Recht hat ein Ausleger gesagt, es ist ein Leitfaden, kein Fahrplan. Der Unterschied zum Fahrplan, naja, ich habe überlegt, ob ich die Deutsche Bahn hier dann nenne als Beispiel, aber weiß ich nicht, ob das so passend ist, weil die ja nicht immer so ganz so pünktlich sind. Aber idealtypisch der Unterschied zum Fahrplan, ich weiß zwar auch, wohin die Reise geht, wer den Zug steuert, kenne die wichtigsten Zwischenstationen, aber ich weiß nicht genau, wann er wo sein wird. Sie werden also, wenn Sie nicht bestimmten Rechenmodellen folgen, in der Offenbarung nicht Jahreszahlen finden. Sie werden nicht nachschlagen können, was wird 2034 sein. Sie werden nicht nachschlagen können, wann wird die Entrückung sein, wann kommt der Herr. Sie werden nicht nachschlagen können, ob es jetzt in diesem Jahr einen Iran-Krieg gibt oder nicht. Die Offenbarung hat viel Wesentlicheres zu sagen als die genauen Zeitpunkte. Gewiss, es wird ganz am Ende eine Zeit geben, wo man rechnen kann, innerhalb der 70. Jahrwoche. Aber der entscheidende Punkt der Zukunft, von der Bibel her gesehen, von der Offenbarung, die Gott gegeben hat, ist, dass Jesus wiederkommt. Nicht die apokalyptischen Verhältnisse, die nur von relativ kurzer Dauer sind, stehen im Mittelpunkt der Offenbarung, sondern die Offenbarung ist das Buch der Wiederkunft Jesu Christi und mit ihm das Reich Gottes. Im Fokus steht nicht, was kommt, sondern wer kommt. Und deshalb heißt das Buch auch Offenbarung Jesu Christi, Herrlichkeitserscheinung. Das heißt, Jesus, der jetzt zur Rechten der himmlischen Majestät sitzt, der beim Vater ist, er wird dann kommen in Macht und Herrlichkeit und wird offenbar werden. Offenbarung Jesu Christi. Und deswegen, wenn Sie die Offenbarung gelesen haben und schon kennen, dann wissen Sie, dass gerade die letzten Kapitel diesen Zielgedanken ja haben. In Kapitel 19 kommt unser Herr auf einem weißen Pferd reiten, mit ihm Engelheere und die glaubende Gemeinde. Er kommt, richtet die Gottlosigkeit und richtet dann sein Reich auf. Und dieses Reich entfaltet sich dann in Stufen. Es geht zunächst hinein ins Millennium, es geht dann hinein in neue Himmel, neue Erde, in ein neues Jerusalem. Und es wird gar kein Ende haben in den Entfaltungsstufen des Reiches Gottes. Die große Botschaft ist, es geht ihm entgegen. Wenn wir mal die Offenbarung einsortieren in den Kanon der Heiligen Schriften und das ganz grob und fragmentarisch machen, dann können wir sagen, das Alte Testament nach dem Fall der Menschheit, nachdem die Menschheit unter die Sklaverei der Sünde durch eigene Schuld gekommen ist, hat eine große Botschaft. Der Erlöser wird kommen. Er kommt. Die Evangelien zeigen uns, dass er jetzt da ist. Und sie zeigen uns das Erlösungsgeschehen durch Kreuz und Auferstehung. Die apostolische Briefliteratur sagt, er war da und zeigt dann die Konsequenzen aus. Was bedeutet das jetzt eigentlich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass der Vater ihn in der Auferstehung bestätigt hat? Was bedeutet das für die Glaubenden? Und dass sie ihr Heiligungsleben unter dem Horizont des wiederkommenden Herrn führen sollen? Denn sie haben nicht nur die Botschaft, er war bereits da und er hat die Erlösung bewirkt, sondern er kommt auch wieder. Und jetzt kommt unsere Offenbarung. Die Offenbarung zeigt uns sozusagen die näheren Umstände der Wiederkunft Jesu Christi, der Verhältnisse in der Welt und auf der Welt, wenn Jesus wiederkommen wird und eben auch die Aufrichtung und Entfaltung des Reiches Gottes. Manche scheinen besonders demütig zu sein, wenn sie sagen, über diese Themen will ich ja nichts wissen. Offenbarung, Endzeitthema, überhaupt Prophetie, das ist mir suspekt, das überlasse ich lieber den Spezialisten oder noch besser, ich warte es einfach ab, dann sehe ich es auch. Aber diese Haltung ist völlig unbiblisch. Wenn Gott etwas gibt, dann brauchen wir das auch. Wer sind wir denn, dass wir sagen, der Herr gibt ein prophetisches Wort? Der Herr gibt eine Offenbarung, aber ich brauche es nicht. Wahrscheinlich, so sagen manche, gedanklich zumindest, hat Gott hier ein redaktionelles Versehen gehabt. Eigentlich hätte es ja rausgehört. Manche haben ja wirklich so argumentiert. Aber was ist das für eine Haltung unserem Herrn und Gott gegenüber, der uns das Wort gibt als göttliche Hilfe, als Orientierungswort? Wir haben nicht das Recht, es abzulehnen. Das Wort Gottes ist ja generell Licht, Karte und Kompass für unseren Glaubensweg. Ich denke noch an unsere Verlobungsanzeige, ist jetzt 26 oder 27 Jahre her, so schnell kann ich jetzt gar nicht genau rechnen, also so um den Dreh oder ja so. Und da haben wir den Vers gewählt, ganz bewusst, Sie kennen ihn wahrscheinlich aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes leuchtend, ein Licht auf meinem Weg. Ich brauche Gottes Wort, um Licht zu haben. Ich brauche das prophetische Wort, um speziell Licht zu haben für die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Ich denke noch gut an unsere Reise an den Niger. Wir waren in den Niger und wir waren dann ja auch 2 Tage im Busch draußen, in so einem Buschdorf. Und man sollte ja nicht glauben, wie dunkel es werden kann. Also da draußen, die haben keinen Strom. Und als es dann dunkel wurde, und das wird ja in Afrika hier recht schnell, das war so unheimlich. Das sind sie überhaupt nicht gewohnt. Die hatten zwar an einem zentralen Platz einen Generator, wo ein bisschen Licht war, aber das restliche Dorf, das sich mehrere hundert Meter erstreckt hat, das war völlig dunkel. Und das ist so unheimlich, wenn ihnen so ein Mensch in der Dunkelheit entgegenkommt. Und ja, natürlich, man hat noch eine Taschenlampe und so. Man ist froh, dass man ein bisschen Licht machen kann. Sie können ein bisschen Licht machen. Sie können mehr als ein bisschen Licht machen in Ihrem eigenen Leben und im Durchblick für die Geschichte dieser Welt, wenn Sie das prophetische Wort, das Wort Gottes generell vom Herrn sich öffnen lassen. Der Mensch braucht Licht, kann ohne Licht nicht leben, auch geistlich nicht. Und wie viele Christen versuchen, ohne Wort Gottes, ohne prophetisches Wort, das heißt blind ihren Weg zu finden, da muss man ja in die Irre gehen. Und so sieht es dann auch aus bei manchen. Orientierungslos, mehr vom Zeitgeist als vom Wort Gottes bestimmt, ohne klaren Kurs und Weg. Und da müssen wir festhalten, dass Gott daran kein Interesse hat. Gott sagt sozusagen, wie ich glaube Werner Heugelbach ist es mit seinem Evangelisationswerk immer drunter schreibt, nimm und lies. Das sagt Gott, nimm und lies. Ich möchte, dass du informiert bist. Der Feind möchte, dass wir nicht informiert sind. Denn die Ahnungslosen, die Nichtwissenden, die Nichtinformierten sind schon weltlich in der Politik leichte Beute der Verführer, der Demagogen. Wenn ein Volk nicht Bescheid weiß, dann kann es leicht eine Beute von schwierigen, von gefährlichen Parolen werden. Der Informierte ist präventiert, der Informierte ist geschützt, der Informierte weiß Bescheid. Das heißt nicht, dass man alles genau weiß, aber man weiß oft, so wie es jetzt gesagt wird, kann es allerdings nicht sein. Das ist nicht kompatibel, das ist nicht deckungsgleich mit dem Wort Gottes. Je turbulenter die Zeiten werden, desto mehr müssen wir uns am Wort Gottes orientieren, desto gegründer dürfen und sollen wir im Wort Gottes sein. Und das war einer der führenden US-Evangelikalen, der eine Megachurch leitet. Und er sagt, wir haben eine Untersuchung gemacht und wir haben festgestellt, die Predigten können gut sein und alles das drumherum kann gut sein, aber entscheidend für einen Christen, ob er wirklich in seinem Glaubensleben vorankommt, ist, dass er zu Hause seine Bibel liest und dass er sich selber mit diesen Themen beschäftigt. Das ist das Entscheidende. Lesen Sie Ihre Bibel. Denzel Washington, der jetzt einen Preis bekommen hat in Berlin, ist bekennender Christ. Er äußerte sich auch zu seinem Glauben und er sagt, ich habe immer eine Bibel dabei und lese darin so oft es geht. Wenn ich jetzt mit dem Studium des Neuen Testaments fertig bin, dann habe ich die Bibel zum dritten Mal ganz durchgelesen. Es fallen mir immer neue Stellen auf, die man vorher vielleicht überlesen hat. Und die Lektüre wird besser, weil man mehr versteht. Aber bei aller Mahnung, bei aller Warnung, die Gott mit der Offenbarung verfolgt, ist der Grundtenor doch positiv. Es ist ja eigentlich genau genommen eine Seligpreisung, die wir in Vers 3 haben. Sowas, was wir auch in der Bergpredigt finden. Glückselig, wer liest, wirklich mit dem Herzen hört und bewahrt. Ja, wie soll denn das gehen? Da ist doch die Offenbarung vollgestopft mit Kriegen, mit Katastrophen, mit Hungersnöten, mit Untergangsszenarien. Da werden Dinge geschildert, die wir lieber nicht erleben wollen. Die Bibel schenkt uns hier reinen Wein ein. Und dann sagt sie zu Beginn, glückselig, wer liest, das ist doch zum Davonlaufen, das ist doch zum Weinen. Aber die Hauptbotschaft ist eben eine andere. All diese katastrophalen Dinge werden nur ganz kurz sein. Dann kommt er und sein herrliches Reich, an dem wir als Glaubende Anteil haben dürfen. Und deswegen haben Ausleger über viele Generationen hinweg immer wieder betont, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Wenn ich eine Umfrage gemacht hätte beim Eingang des Gottesdienstes heute Morgen, Sie hätten ankreuzen können zwischen verschiedenen Möglichkeiten, was die Offenbarung ist. Und eine Möglichkeit wäre eben das Kreuz gewesen bei Trostbuch. Dann glaube ich, hätten die wenigsten von Ihnen das getan, dort ihr Kreuz gemacht. Aber es ist ein Trostbuch. Stellen wir uns mal vor, während wir hier so friedlich sitzen, haben unsere Brüder und Schwestern oft schwierigste Verhältnisse in der Welt. Ganz besonders schlimm und wieder dieses Jahr auf Nummer 1 der Länder, die Christen verfolgen, malträtieren und ihnen nachstellen, ist wieder Nordkorea. Das sind wirklich KZ-ähnliche Zustände und die Christen sind in diesen KZs, die die Nordkoreaner für politisch gefangen und für alle möglichen Leute aufgerichtet haben, wirklich auch noch die unterste Klasse, die Letzten der Letzten. Und wenn da so ein Bruder, der nichts anderes getan hat, als an Jesus zu glauben, in so einem KZ sitzt und er kriegt nun einen Brief in all dieser Not, in all diesen Entbehrungen und da würde drinstehen, du musst noch ein Vierteljahr in dieser Hölle sein, aber danach wirst du für immer frei sein. Du kannst zu deiner Familie zurückkehren, wirst deine Frau und Kinder wiedersehen und du wirst noch eine glückliche Zeit haben. Ist dieses Schreiben, dieser Brief ein Trost? Selbstverständlich. Er sagt, es wird ein Ende haben. Es wird bald ein Ende haben. Es ist Durchgang. Aber er schenkt ihm auch reinen Wein ein und sagt, das nächste Vierteljahr wird nochmal sehr hart, sehr schwierig. Aber dann bist du durch. Und das ist der Tenor, der Charakter der Offenbarung. Die Offenbarung schenkt uns reinen Wein ein. Es wird sehr schwer werden, es wird sehr hart werden. Aber wenn wir durch sind, dann kommt eine ewige Herrlichkeit. Und deswegen kann man glückselig sein, weil man weiß, dass auf uns eine unvorstellbare Herrlichkeit wartet. Ein gnädiger, ein barmherziger Vater, ein Sohn der Liebe, deren Herzenswärme unsere Herzen mit einer Erfüllung und Intensität durchströmen wird, wie wir sie noch nie gekannt haben. Ein Reich ohne Tod, Krankheit, Leid und Not, eine Herrschaft der Liebe und Gerechtigkeit, eine Gemeinschaft und Kameradschaft, wie wir sie hier nie erlebt haben. Erfüllende Aufgaben, Entfaltung von Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Herrlichkeit, Herrlichkeit, und es geht immer noch weiter. Gott kann immer noch eins draufsetzen. Es geht von Vollendungsstufe zu Vollendungsstufe. Gott kann immer noch nachlegen. Wenn wir oben sein werden, dann werden wir uns erstmal kneifen müssen, um das alles glauben zu können. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass Gott uns das bereitet hat? Und Sie haben vielleicht von mir schon gehört, ich liebe dieses Beispiel von unseren beiden alten Opa und Oma, die eben oben ankommen mit über 90 und dann mit offenem Mund und offenen Augen die ganze Herrlichkeit sehen. Sie können gar nicht fassen, was sie sehen. Und dann sagt der Opa zur Oma, das hätte man alles schon viel früher haben können, wenn du nicht gewesen wärst mit deinen Knoblauchzehen. Eine Wohnung in der goldenen Stadt ohne Schmerz, Leid und Tränen. Ich denke an einen Bruder, der vor einiger Zeit heimgegangen ist. Und in einem der letzten Gespräche ging es eben genau um diese Wohnung. Er hat sich drauf gefreut. Und er hat sich riesig gefreut, als ich ihm sagte, du, ich möchte eine Wohnung bei dir in der Nähe haben. Riecht denn meine auch schon ein bisschen her? Das hat ihn so gefreut. Ist lebendig, ist real. Diese Wohnung gibt's. Es war Charles Homer Gabriel, der gedichtet hat, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich frei von weh sein Angesicht sehe, wenn ich frei von weh sein Angesicht sehe. Aber die Glückseligkeit für den, der das prophetische Wort kennt, liest, bewahrt, wird noch intensiver sein. Wer um die letzten Ziele Gottes weiß, die uns sein prophetisches Wort und auch die Offenbarung zeigt, da weiß, dass Gottes Wege alles in die Herrlichkeit führen wollen. Wenn es auch durch schwerste Gerichte gehen wird. Denn Gott hat alles, so sagt es der Apostel Paulus, eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Denn aus ihm, durch ihn und zu ihm hin und in ihn hinein ist das ganze All. Dann wird Gott sein Alles in allen. Und der Ruf aus Offenbarung 22, 17. Und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, wird alle Herzen erreicht und erweicht haben. Es wird vollendet sein, was Jesus gesagt hat, in der goldenen Stadt in Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Und glauben Sie mir, dann wird eine Herrlichkeit und Glückseligkeit dieses All durchziehen, die unvorstellbar ist. Dieses ganze Leid, diese ganze Soße, das ganze Elend in dieser Welt, unter dem Sie hoffentlich auch leiden, wenn Sie ein Herz der Liebe haben, das wird ein Ende haben. Für alle. Ist das nicht wunderbar? Dieser Zielblick, kann man da nicht glücklich sein? Wie soll man es denn sonst in dieser Welt aushalten? Da muss man das verdrängen, da muss man das wegschieben. Ich bin so froh, dass Jesus es vollbracht hat und auch vollenden wird. Und ich möchte mich jetzt schon vor ihm beugen, ihn preisen und loben und seinen Namen erheben. Also das prophetische Wort und speziell die Offenbarung gibt uns Licht und Durchblick für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einen Zielblick, der tiefste Glückseligkeit bedeutet. Der Hörende hat Durchblick. Der zu Gott Kommende bekommt Licht. Und wer Durchblick, kommt an Jesus, dem wiederkommenden Herrn und Weltenrichter, nicht vorbei. Durchblick durch die Offenbarung. Im zweiten Punkt wollen wir das mal praktisch in unser Leben übertragen. Da können wir nicht mehr sagen, Durchblick durch die Offenbarung, das kann zwar auch mal im speziellen Fall sein, sondern wir müssen das die weglassen. Durchblick durch Offenbarung, Durchblick durch Reden Gottes in unser Leben hinein. Ich brauche nicht nur das Wort Gottes, das prophetische Wort, das Licht Gottes, um in der Welt durchzublicken, mich orientieren und einrichten zu können, sondern auch in meinem eigenen Leben. Um die Weltgeschichte zu verstehen, das, was geschehen ist, das, was ist und das, was sein wird, brauche ich das prophetische Wort. Um meine eigene Lebensgeschichte zu verstehen, brauche ich Gott. Wer auf Gott hört, blickt tiefer, blickt durch, kann sein Leben entsprechend gestalten. Mit welchem Licht blicken Sie auf Ihr eigenes Leben? Aus welcher Perspektive? Ich erinnere mich noch, vor etlichen Jahren, wir waren in den Vatikanischen Museen, da hat es ja Gemälde, da schnallen Sie ab. Und ich weiß noch gut, wie wir in einen Raum gekommen sind und da war ein riesiges Gemälde und der Führer sagte, Sie müssen ganz zurückgehen, um dieses Bild richtig fassen zu können. Es kommt auf den richtigen Standpunkt an, auf die richtige Perspektive. Verstehen Sie? Und um uns selber verstehen und einordnen zu können, um im eigenen Leben Durchblick zu haben, brauchen wir die Perspektive von oben, brauchen wir das göttliche Licht. Und ich bete immer wieder, das ist eins meiner Hauptgebete, dass Gott mir Licht gibt. Ich habe es jetzt gerade dieser Tage, als ich ja in Abu Dhabi und Oman war, erlebt, wie Gott geredet hat. Ganz deutlich geredet, ganz persönlich. Und das ist manchmal auch so schmerzhaft. Es tut so weh. Aber es hat immer das Ziel, uns heil werden zu lassen, uns weiterzubringen. Wir sollen nie stehen bleiben. Es darf immer weitergehen. Korrektur, annehmen, bejahen, weitergehen. Und Gott hat auch in Lehrfragen zu mir gesprochen. Ohne Gott gelingt unser Leben nicht. Übersehen wir nicht, wo wir stehen und wohin es führen wird. Bauen wir statt Reich Gottes im Sinn des Leibes Christi unseren persönlichen Turm zu Babel. Und da kann man sich völlig verlieren, sodass am Ende nur Holz, Heu, Stroh, Stoppeln bleibt und alles verbrennen wird. Benjamin Franklin, der älteste Abgeordnete der verfassungsgebenden Versammlung der USA, sagte in einer schwierigen Situation, als die Beratung ein bisschen stockten: Im Anfang unseres Kampfes um die Unabhängigkeit, als wir uns der Gefahr bewusst waren, da beteten wir in diesem Hause täglich um Gottes Schutz. Und unsere Gebete fanden Gehör und gnädige Antwort. Haben wir jetzt jenen mächtigen Freund vergessen, ohne seine Hilfe haben wir bei der Errichtung dieses politischen Gebäudes nicht mehr Erfolg als der Erbauer des Turms von Babel. Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen, dass hinfort jeden Morgen, ehe wir zu den Geschäften übergehen, in diesem Hause Gebete dargebracht werden mögen, in denen der Beistand des Himmels und Gottes Segen zu unseren Beratungen erfleht werden. Wir brauchen Gott, damit unser Leben im geistlichen Sinn gelingen kann, damit wir keinen Turm zu Babel bauen, damit wir nicht orientierungslos sind. Und da ist ja schon die Frage, wo gehen Sie, wo gehe ich eigentlich mit meinen Sorgen, Nöten und Problemen und meinen Fragen hin? Wo suche ich eigentlich Orientierung und Licht? Und wenn Sie es jetzt mal ganz konkret machen, Sie fragen, in welche Entscheidungssituation Sie gerade stehen, klein oder groß, wen fragen Sie eigentlich? Wo suchen Sie Rat? Wo suchen Sie Licht? Wo suchen Sie Orientierung? Wir haben in der Bibel eine ganze Reihe von negativen Beispielen. Ein markantes im Alten Testament ist der König Asa, der krank wurde, der eigentlich einen guten Start hatte, der ein gutes, sagen wir es mal so, Glaubensleben führte, aber der dann auf eine schiefe Bahn gekommen ist. Und Gott lässt ihn dann schwer krank werden und dann heißt es in 2. Chroniker 16, Vers 12, er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das ist nun kein Wort gegen die Ärzte, sondern für die Grundhaltung, die ein Mensch hat. Er suchte die Ärzte, das heißt, er suchte Heil, Rettung, Antwort, Orientierung bei Menschen allein. Das war der Fehler. Dass Gott Ärzte, Medikamente und Dinge benutzen kann, darüber brauchen wir nicht lang reden. Aber das Problem bei Asa war, auch in seiner Krankheit, also in einer schwierigen Situation, wo Gott ihn eigentlich zurück an sein Herz ziehen wollte, suchte er nicht ihn, sondern die Menschen. Genau das Gegenteil haben wir vor einigen Tagen erlebt mit einer schwer erkrankten Schwester, die eben wollte, dass wir über ihr beten. Und das ist ja nichts anderes. Es ist ja gar nicht, also ich habe zu ihr gesagt, es ist ja gar nicht so entscheidend, wer da betet. Es sollen natürlich die Ältesten sein und so. Aber das entscheidende Moment des Jakobus 5 meint ist, dass wir zu Gott kommen. Er macht's. Asa suchte die Menschen, ihren Rat. Jakobus 5 sagt, jetzt für diese spezielle Krankheitssituation, komm zum Herrn. Wo gehen Sie hin? Wo gehe ich hin? Wenn einer in meinem Leben durchblickt, dann doch er. Wenn einer Bescheid weiß, was gut für mich ist, dann doch unser Herr. Und das Wunder, das dann geschieht, ist doch, er kennt mich durch und durch und wendet sich dennoch nicht von mir ab. Bei Menschen ist es ja oft umgekehrt, je näher man sich kennenlernt, da geht man dann manchmal auf Abstand. Kennen Sie das? Und das ist ja auch der Grund, warum eine ganze Reihe unterschiedlich geschickt Schutzhüllen aufbauen. Sie haben Angst, wenn man wirklich in ihr Leben blickt, wirklich in das blickt, wie sie sind, dass dann andere sich entsetzt abwenden. Und für mich ist ein Riesenwunder, dass Gott mich kennt, durch und durch kennt und sich nicht abwendet, sondern hinwendet, liebt. Er hat die Bewegung auf mich zu. Und wir werden in 14 Tagen, wenn wir den Fortgang haben in der Offenbarung, darüber sprechen, dass Gott der ewig Kommende ist, der immer die Bewegung aus dem Herzen der Liebe auf den Menschen zu hat. Es ist eine Welle der Liebe, die immer auf den Menschen, auf den Verlorenen zugeht. Sein Wunder. Sein Wunder. Dass Gott mich so liebt und Sie auch. Wie fällt denn das Licht der Offenbarung in mein Leben? Man könnte ja denken, naja, der Johannes, der hat ja für die Weltsituation, für das, was kommen wird, da hat ja Gott sogar einen Engel gesandt. Bei mir muss doch dann ähnlich spektakulär der Herr ins Leben reden. Ich möchte sowas nicht völlig ausschließen, aber ich möchte sagen, der Normalfall wird doch sein, dass man Gott um Licht bittet und dass er dann vor allem durch sein Wort zu uns redet, aber auch durch den Bruder, die Schwester in der Gemeinschaft, auch durch die Predigt. Je dunkler meine Lebenssituation, desto näher muss ich heran an die Quelle des Lichts, an Jesus. Und das ist ja auch prophetisch so. Die Parallele zur Offenbarung, die ja die dunkle Zeit schildert, die prophetisch als Nachtzeit bezeichnet wird, vor der Wiederkunft Jesu Christi, da wird es ja ganz dunkel, da wird es ja Mitternacht, da ist stockdunkel. Und da brauchen wir Licht, da müssen wir das prophetische Wort zu Rate ziehen, da müssen wir die Offenbarung lebendig gemacht durch den Geist Gottes haben. Wir brauchen mehr Licht, nicht weniger. Und so ist es, je dunkler unsere Lebenssituation, desto näher müssen wir heran an Jesus, der Quelle des Lebens und des Lichts. Und wir machen es manches Mal, ich denke an einen Seelsorgefall vor einigen Wochen, genau umgekehrt. Wir gehen weg, wir entfernen uns von Jesus, gerade wenn es manchmal dunkel und schwierig wird. Also die rechte Konsequenz aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel und den Offenbarungen Gottes in mein Leben ist, hin zu Jesus. Das ist die große Botschaft, es geht ihm entgegen. Wer Zukunft haben will, kommt an Jesus nicht vorbei. Wer Gott sucht, bekommt Offenbarung. Wer Offenbarung hat, bekommt Licht. Wer Licht sieht, blickt durch. Und wer wirklich durchblickt, kommt zu Jesus, dem wiederkommenden Heiland und Erlöser. Er kommt an ihm nicht vorbei. Es wäre dumm, dieses von Gott gesetzte, diesen Fakt, den Gott gegeben hat, zu missachten. Der Herr wirft durch Mose seinem Volk einmal vor, wenn sie weise wären, würden sie das verstehen und würden ihr Ende bedenken. Und was der Herr damit natürlich zu seinem Volk durch Mose sagen möchte, der ein Prophet war, dann würden sie auch jetzt entsprechend anders leben. Und so ist es auch, wenn wir wirklich Offenbarung haben, wenn wir wirklich die Offenbarung verstehen, dann hat es immer Konsequenzen in unserem Leben. Das war scheinbar schon unserem Vierjährigen klar, als er neulich seinem siebenjährigen Bruder ganz trocken etwas erklärte. Unser Siebenjährige, der beschäftigt sich mit allen möglichen Fragen und da kam er auf die Idee und den Gedanken, Mama, wie ist es eigentlich, wenn jemand, ein Kind ganz, ganz strenge Eltern hat? Wo kommt es dann hin? Und das läuft dann weg. Was passiert dann mit dem Kind? Worauf der Vierjährige ganz spontan antwortete, klar, dann kommt die Polizei und dann kommt er ins Tierheim. Wahrscheinlich wollte er sagen, das Kinderheim, aber er meinte Tierheim. Also das ist nun eine sehr unwahrscheinliche Zukunftsprognose. Aber nach Gottes Wort ist vollkommen klar, wo der Weg hingeht, mit Jesus und ohne Jesus. Die Bibel lässt hier keinen Millimeter Luft. Ohne Jesus geht es in eine Katastrophe und mit Jesus geht es ins Licht und Heil. Und das muss eben auch gesagt werden. wenn es Jesus entgegengeht. Wir sind oft Erkenntnisriesen, aber Konsequenzzwerge. Und manche verlieren sich gern in diesen eschatologischen Themen, dann in der Weise, dass sie in irgendwelchen Verästelungen des Erkenntnisbaumes herumhüpfen. Aber das Leben ist abgekoppelt. Man verliert sich in solchen Fragen. Das ist keine echte prophetische Haltung. Ein wirkliches Verständnis des prophetischen Wortes reflektiert das, was Gott sagt, und spiegelt immer zurück in unser Leben, und es soll die entsprechende Konsequenz haben. Wenn das so ist, wie die Bibel es sagt, dann kann ich nicht so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Dann geht es schneller, als ich vielleicht glaube, Jesus entgegen. Noah hat auch eine Offenbarung Gottes gehabt. Noah hat gezeigt bekommen, dass Gott die Welt richten wird, und der Herr hat auch eine bestimmte Zeit genannt, wie viele Jahre noch bleiben werden, bis das alles kommen wird. Und das hatte Konsequenzen für Noah, für ihn und seine Familie. Und die Konsequenzen, die er gezogen hat, dass er nämlich im Trockenen anfing, ein riesiges Schiff auf das Wort des Herrn zu bauen, zur Rettung derer, die bereit waren, in diese Arche zu gehen, die waren von Noah auch dergestalt, dass er zunächst mal, weil er Gottes Wort glaubte, weil er sich auf die göttliche Offenbarung stellte, weil er Licht von Gott bekommen hat, von den anderen verlacht und verspottet wurde. Ich kann mir vorstellen, wie die immer wieder nach ihrem Gasthausaufenthalt zum ollen Noah rausgezogen sind. Wie die Söhne sich einiges anhören mussten, wie der Mann verlacht und verspottet wurde. Aber als die Flut kam, da hat keiner mehr gelacht. Und so gibt es auch heute eine Arche. Von Noah heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Nicht nur, er hat's geglaubt, sondern im Kapitel der Glaubensvorbilder von Hebräer 11 geht es immer darum, die göttliche Offenbarung ins Leben zu bekommen und gehorsam zu sein und Konsequenzen zu ziehen. Können Sie den ganzen Hebräer 11 durchgehen? Da steht nie nur einfach, er hat es für wahr gehalten, sondern heißt immer, dass Gott zu ihm oder zu ihr gesprochen hat und dann geschah etwas. Ein Gehorsam. Noah fing an, im Glauben zu bauen. Er baute die Arche zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und so dürfen wir uns heute in der neutestamentlichen Arche Jesus bergen vor dem kommenden Gericht. Noch ist es nicht zu spät. Der Hauptgehorsam, die Hauptkonsequenz, wenn der Herr in unser Leben redet, ist hin zu Jesus, ist das Bergen in der Arche Jesus. Und in diesem Sinn hat der Journalist und Buchautor Franz Alt recht, wenn er sagt, er meint es allerdings anders, Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen. Zu Jesus kommen, ins Licht treten, ist manchmal schmerzhaft, aber immer heilvoll. Dort, wo Gott uns Licht gibt, sehen wir uns ja auch selber im Licht Gottes. Also ich sage mal, es ist eine ganz einfache Regel. Wenn Sie in Ihren eigenen Augen gut sind, wenn Sie in Ihren eigenen Augen hoch anzusiedeln sind, dann haben Sie noch nicht genug Licht Gottes in Ihrem Leben. Wir sind geadelt, wir sind Kinder, Söhne Gottes. Wir sind wirklich etwas, aber nicht aus uns, sondern aus der Gnade heraus. Wenn Licht Gottes, Offenbarung Gottes in unser Leben kommt, wenn wir Durchblick haben, auch fürs eigene Leben, dann sind wir gering in unseren Augen, aber unser Herr ist groß, der aus diesen Geringen etwas macht. Zu Jesus zu kommen, ins Licht zu kommen. Und so mutet uns der Herr auch manche schmerzhafte Phase zu. Im gewissen Sinn wie in der Offenbarung, durch das Hereinbrechen des göttlichen Lichts wird die Gottlosigkeit in dem Fall bei uns und in uns gerichtet. Aber dann gibt es Glückseligkeit. Eine australische Palliativpflegerin hat ein Buch geschrieben, die hat viele Menschen begleitet beim Sterben, und sie hat ein Buch geschrieben, was Menschen bereuen. Und 5 Dinge werden vor allem, zumindest in Australien, bereut. Erstens, nicht den Mut gehabt zu haben, sein eigenes Leben zu leben. Zweitens, nicht unbedingt für die Griechen, zu viel gearbeitet zu haben. Drittens, seine Gefühle nicht genug ausgedrückt zu haben. Viertens, den Kontakt zu Freunden verloren zu haben. Fünftens, sich nicht erlaubt zu haben, glücklich zu sein. Ich sage Ihnen, was Sie am meisten unter Umständen bereuen werden. Nicht zu Jesus oder nicht mehr als bisher zu Jesus gekommen zu sein. Das ist das Beste. Das Beste. Zu allem und mit allem zu ihm. Auch mit unserem Schmutz und Dreck, den wir sonst so sorgsam verstecken. Wenn einer mit mir zurechtkommt, dann er. Wenn einer mich nicht fallen lässt, dann er. Wenn einer mich in Gnade und Liebe durchtragen kann, dann er. Jesus, ich brauche dich. Ich suche dich. Gib mir Licht und in der Konsequenz auch die Bereitschaft, zu dir zu kommen. Und so haben wir Offenbarung Gottes in der Geschichte und im eigenen Leben und ziehen die Konsequenz, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Liebesmühe, die du dir immer wieder machst, in ganz unterschiedlicher Weise und dann mit vielerlei Facetten hineinzuwirken mit deinem Wort und deinem Licht und deinem Geist in unser Leben. Und hab du Dank, dass du uns auch in dieser Zeit nicht im Nebel herumstochern lässt, sondern dass wir durch dein Wort, durch die Offenbarung in Sonderheit auch Licht und Orientierung bekommen für das, was du im Großen vorhast und was kommen wird und wie es kommen wird und wo es hingeht. Hab du Dank, dass du Alpha und Omega, Anfang und Ende der Geschichte bist, dass du alles in deiner Hand hältst und dass das nicht nur für das große Ganze gilt, sondern auch für unser persönliches Leben. Wir danken dir, dass du immer wieder auch in unser Leben redest und Licht gibst. Und wir bitten dich, dass wir diesem Lichtkegel deiner Liebe nicht ausweichen, sondern ihn geradezu suchen zu unserem eigenen Heil und Frieden. Danke, Herr Jesus, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns hältst und dass du auch Alpha und Omega unseres Lebens bist und sein willst. Und so kennst du jeden Einzelnen, der hier ist. Du siehst sein Leben, weißt, wo er steht, weißt, was er bedarf, weißt, was er zur Seite schiebt. Herr Jesus, schenk's, dass wir an deiner Hand gehen wollen. Danke, dass du dazu bereit bist und dass deine Arme offen sind. Und dass heute Morgen ein neuer Ruf von dir erging, komm zu mir. Und so geh auch mit uns in die kommende Woche und segne uns und führe uns, wie es dir gefällt. Es geht dir entgegen. Amen.